Servus Leute, liebe Grüße aus Wien. Ich freue mich sehr, euch heute ohne lange Vorrede wieder einen großartigen Gast. Ich habe ihm auch gesagt, privat meinem liebsten Gesprächspartner fast präsentieren zu dürfen. Manfred Kleine-Hartlage, Politikwissenschaftler, Experte für eigentlich eh alles, würde ich sagen. Und seit einiger Zeit auch ein regelmäßiger Korrespondenzpartner von mir in Fragen der Innen- und Außenpolitik. Liebe Grüße Manfred, danke, dass du dir Zeit genommen hast.
Hallo Martin, schönen Dank dir auch. Freue mich drauf.
Ich freue mich auch auf unser Gespräch. Wir haben heute drei Dinge, die wir ansprechen wollen. Wir wollen natürlich, wie die letzten Male auch schon, über den Ukraine-Krieg sprechen, über die Lage am Schlachtfeld kurz, dann aber auch über die große Lage, die Grand Strategy und die Strategie des Westens im Jahr 2023. Manfred Kleine-Hartlage ist hier tatsächlich ein Experte, hat ein Buch geschrieben zu dem Thema tödliche Torheit. Ich glaube, kann man fast sagen, ein Bestseller, oder?
Ja, nach Szenemaßstäben schon. Also wir sind ja nun in einer Szene, die also vom Buchhandel boykottiert wird und sogar vom Großhandel boykottiert wird und grundsätzlich in den Mainstream-Medien niemals inhaltlich rezensiert wird, sondern nur zensiert wird. Und gemessen daran ist es tatsächlich ein Bestseller. Ja? Also für Szenemaßstäbe verkauft sich's wirklich gut.
Zweite Auflage, wie gesagt, verfügbar. Also wenn ihr die zweite Auflage auch in die dritte bringen wollt, holt euch das Buch jetzt, ich kann es wirklich nur empfehlen, es ist sehr gut und auch sehr gut verständlich geschrieben. Wir sprechen über den Ukraine-Krieg, wir sprechen aber auch über die erste deutsche Reaktion, den ersten Bruchpunkt, nämlich das Manifest für den Frieden, das jetzt in die Bredouille gerät und auf eine große Kundgebung am 25.02. hinsteuert. Und danach sprechen wir über die Berlin-Wahl und den ausgebliebenen Durchbruch der Alternative für Deutschland bei einer ersten Belastungsprobe. Wir beginnen aber mit dem Ukraine-Krieg oder Ukraine-Konflikt, um es besser so auszudrücken. Es hat sich eigentlich, muss ich sagen, seit unserem letzten Gespräch wenig Wesentliches getan, meiner Meinung nach. Aber in kleineren Dingen, von Angriffen auf den Iran, neuen Enthüllungen zu Nord Stream, ist sehr viel passiert. Ich glaube aber, was wir hier ansprechen wollen, was entscheidend ist, ist die Frage der langfristigen Perspektive. Wie siehst du die und wie siehst du hier die Planung des Westens?
Ja, wir haben ja in den letzten Wochen von Thomas Röper auf dem Antispiegel eine sehr interessante Artikelserie gesehen, bei der es darum ging, dass der Westen möglicherweise den Ausstieg aus dem Ukraine-Krieg vorbereitet. Röper stützt sich da vor allem auf eine Studie der Rand Corporation, die eine sehr, sehr einflussreiche Denkfabrik in den USA ist und sehr oft schon die Linien vorgegeben hat in der amerikanischen Außenpolitik, die tatsächlich empfiehlt, in Kauf zu nehmen, Russland seine Kriegsziele erreichen zu lassen, sowohl territorial als auch was den neutralen Status der Ukraine angeht. Und das ist eine völlig neue Stimme in den USA. Jetzt ist die Frage, wie hat man das einzuordnen? Und ich muss leider sagen, ich tendiere dazu, das nur als eine Meinungsverschiedenheit zu deuten, in der sich eine Minderheitsfraktion des global herrschenden Establishments zu Wort meldet, wie es auch schon zu Anfang des Krieges oder von Anfang an der Fall war. Also zum Beispiel Henry Kissinger, der ja eigentlich so etabliert ist, dass man etablierter gar nicht mehr sein kann. Auch ein Erzglobalist und Imperialist hat ja von Anfang an gesagt, Leute, versucht diesen Krieg zu beenden, durch Diplomatie zu lösen. Wir haben als Amerikaner oder als Westen dort nichts zu gewinnen. Das ist überhört worden. Aber es ist sicherlich jetzt so, dass diese Stimmen lauter werden, weil die Erfolge sich ausbleiben. Das, was man zuerst gesagt hat, also die russische Armee ist so demoralisiert, die kann das nicht und Russland kann keine Munition mehr herstellen und die Wirtschaftssanktionen wirken. Das hat sich ja nun alles als Illusion herausgestellt. Es wird nicht dazu kommen, sondern ganz im Gegenteil, die Russen bauen jetzt systematisch ihre Angriffspositionen auf. Und das, was spätestens seit der Einberufung der 300.000 Reservisten im September zu erwarten war, nämlich eine Großoffensive, wird irgendwann in den nächsten Monaten stattfinden und dann wahrscheinlich mit desaströsen Ergebnissen für die Ukraine. Ich habe heute ein Video gesehen, das ukrainische Soldatinnen zeigt, die vom Erscheinungsbild her kaum älter als 16 oder 17 sein können. Also wenn ein Land schon auf solche Reserven zurückgreifen muss, dann muss es wirklich ganz schlecht um die militärische Schlagkraft stehen. Und daran kann der Westen auch mit Panzerlieferungen nichts mehr ändern. Der Grund, warum ich nicht jetzt davon ausgehe, dass sich dieser scheinbare Sinneswandel, den die Rand Corporation da propagiert hat, dass das kein Sinneswandel der Eliten insgesamt ist, ist, dass ich sonst unterstellen müsste, wenn ich also annehme, die haben eine einheitliche Willensbildung, müsste ich annehmen, dass die dieses Ergebnis entweder so, wie es sich jetzt abzeichnet, gewollt haben, was ich für absurd halte. Sie haben einiges erreicht, sie haben die europäische Wirtschaft geschwächt, die deutsche nachhaltig von Amerika abhängig gemacht, einen neuen eisernen Vorhang durch Europa getrieben. Wenn man das als Erfolge sehen will, Amerikas, dann waren es Erfolge. Aber diese Erfolge sind ja um einen Preis erkauft worden, der sich auch für Amerika nicht lohnt. Insbesondere die Tatsache, dass Russland jetzt im chinesischen Lager steht, was vorher ja nicht so eindeutig der Fall war. Und deswegen glaube ich nicht, dass sie es so gewollt haben. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die amerikanischen Führungseliten einfach so hineingestolpert sind. Was ja auch noch möglich wäre, dass sie also zuerst sagen, wir glauben Putin seine Drohungen nicht. Dann, nachdem er sie wahrgemacht hat, glauben sie so im Schlafwagen, die Ukraine zum Sieg führen zu können. Nachdem das jetzt auch nicht funktioniert, sagen sie, ach nee, jetzt gehen wir doch lieber raus. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das also wirklich nur ein Hineinstolpern von Schlafwandlern wie in den Ersten Weltkrieg oder wie es für den Ersten Weltkrieg behauptet wird, muss man ja sagen, war, sondern ich glaube tatsächlich, dass wir es hier einfach mit zwei Fraktionen zu tun haben. Und deswegen nehme ich an, dass der Fortgang des Krieges tatsächlich so sein wird, dass der Westen, wenn er die Niederlage der Ukraine sich deutlich abzeichnet, dann eskalieren wird und das dann auch Russland eskalieren wird, mit allen Konsequenzen, die ich mir so im Detail gar nicht ausmalen möchte.
Also das ist deine Einschätzung. Ich stimme dir in sehr vielen Punkten zu. Also ich glaube, wo wir auch übereinstimmen, ist, dass im Moment die Lage für die Ukraine problematisch wird. Für mich ist einer der besten Gradmesser dafür das Verhalten von Oleksiy Arestowitsch, der ja eine ganz wichtige Figur war, der Chefpropagandist, der wurde gehypt, galt als der Therapeut der Nation, seine Livestreams jeden Tag, wo die Bürger beruhigt hat, haben Millionen gesehen. Er ist auch hochintelligent, war früher übrigens eher so ein Rechtskonservativer, sogar mal so ein Adept von Dugin und hat sich dann gewandelt und ist Schauspieler, NLP-Experte, sagen viele. Und der hat auf einmal die Notbremse gezogen, hat öffentlich mit der Regierung einen Bruch provoziert, indem er bei der Rakete, die durch abgelenkt und eine Abwehrrakete mutmaßlich auf ein Hochhaus in Dnipro gefallen ist, Zelensky der Lüge bezichtigt und beginnt jetzt die Regierung richtig von außen zu beschießen, bringt sich quasi schon in Stellung für eine neue politische Ordnung, die in der Ukraine entstehen könnte. Allerdings sollte man hier aber eigentlich auch ein bisschen vorsichtig sein. Ich bin vorsichtig geworden im Jahr 2022 mit Kriegsprognosen. Wir werden letztlich sehen, sind die Russen in der Lage, in einem Angriff, den alle Experten jetzt erwarten, wirklich entscheidenden Boden zu machen? Wie lange wird die Ukraine noch durchhalten und wie repräsentativ sind diese Auflösungserscheinungen, die man sieht? Aber das logische Denken sagt, glaube ich, uns beiden, dass völlig klar in einem Konflikt, in dem die Ukraine vom Westen künstlich am Leben gehalten wird, von Anfang an, in wo sich alle kriegswichtigen Nahrungsmittelproduktionen, Kriegsproduktionen, Trainingsstätten außerhalb der Ukraine befinden, das Land selber ein Rumpf ist, nur eine Frontlinie ist, dass logischerweise Russland den längeren Atem hat und die Ukraine hängt auf Wohl und Wehe vom Interesse des Westens ab. Hier muss ich sagen, bin ich nicht ganz sicher. Ich würde die Schlafwandlerei nicht unterschätzen. Wenn wir uns anschauen, und ich halte es für sehr glaubwürdig und sehr interessant, was Seymour Hersh über Nord Stream 2 aufgedeckt hat, dann wirkt das auch alles sehr seltsam, geprägt von inneren Widersprüchen, kurzfristigen Absagen, Zusagen, Veränderungswünschen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, denken wir das Zeller Loch, wo der VS in Celle einfach das Gefängnis gesprengt hat. Also da passiert sehr viel Blödsinn. Ich glaube, nur die Hälfte davon wird uns bekannt. Also ich halte eine mögliche Option
dafür. Wenn es überhaupt die Hälfte ist, ja.
Ja. Also die sind auch oft sehr, sehr stümperhaft und haben viele verschiedene Fraktionen, das ist angesprochen. Warum sehe ich eine Chance, dass der Westen langsam aber sicher die Ukraine quasi ausbluten lässt, an Hilfe und sie dazu nötigt, hier einen Konflikt einfrieren zu lassen? Ich sehe darin einen großen Vorteil für Amerika in wirtschaftlicher Hinsicht. Wenn man einen dauerhaften eingefrorenen Konflikt hat, wie Nord- und Südkorea, Zitat Arestowitsch, ist es dauerhaft so, und zwar dauerhaft, da gibt es keine Lösung, weil am Ende sollten wir nämlich wirklich Russland zerschlagen, denke mal darüber nach, unter Anführungszeichen, dann gäbe es auf einmal eine zerfallene Landschaft, die dann von Polen, Deutschland kolonialisiert würde. wie zum Beispiel Deutschland nach dem Zerfall der Sowjetunion, zum Teil Tschechien oder Österreich mit der Raiffeisenbank den Balkan kolonialisiert hat, also einfach dort sich finanziell ausgebreitet hat. Das ist ein Wirtschaftsmodell, das entstanden ist mit Exporten und Import von Menschen. Und für Amerika wäre dann genötigt, nach Russland reinzugehen und dort erstens zu verhindern, dass die Europäer sich die Ressourcen holen oder die Polen oder andere, also dass sie die Kontrolle behalten, plus sie müssten mit einer Mission die nächsten 20 Jahre alle russischen Atomsprengköpfe nachjagen und einsammeln und einfangen, damit sich nicht Iran, China oder irgendein tschetschenischer Typ auf einmal Kadyrov atomar bewaffnet. Ja. Das heißt, die Frage ist, ist es sinnvoll für die Amerikaner, ein angestochenes, blutendes Russland in einem ewigen kalten Krieg, den man jederzeit heiß machen kann, wie zum Beispiel im Gazastreifen oder in Korea zu haben, oder ist es für sie sinnvoll, das Messer noch weiter zu treiben ins Herz, um dann ein Chaospotenzial zu entfalten? Das ist die Frage, die ich in den Raum stelle. Und ich bin hier eher geneigt zu sagen, die Amerikaner haben ihr Kriegsziel erreicht. Russland ist contained, Deutschland ist gedemütigt, Polen ist aufgebaut, Europa ist auf Jahre wirtschaftlich geschwächt. Und sie können jederzeit, wenn die Europäer nicht mitspielen, man sieht Nord Stream zum Beispiel, oder die Russen den Krieg wieder heiß machen und haben sind als Sieger aus dem Konflikt hervorgegangen, Russland leicht geschwächt, Europa extrem geschwächt. Und mein letzter Punkt, warum ich es auch für möglich halte, ist die Deglobalisierung, der Deglobalisierungsprozess, der Prozess, dass Amerika nicht mehr die globale Weltherrschaft haben kann, dass sich andere Blöcke bilden, dass der globale Handel zurückgeht. Der hat schon lange vor dem Ukraine-Krieg begonnen und die Frage ist, glaube ich, eher, wer hier sich jetzt in eine bessere Startposition für eine neoimperialistische Welt bringt. Und die Amerikaner haben mit diesem Konflikt, glaube ich, einiges gewonnen.
Also, wenn ich die Amerikaner zu beraten hätte, würde ich ihnen dringend davon abraten, da einen großen Vorteil drin zu sehen. Denn wie gesagt, sie haben jetzt Russland und China zusammengeschweißt. Und dass Europa geschwächt, es ist zwar ein Verhältnis für Amerika im Verhältnis zu Europa, aber natürlich ein Nachteil im Verhältnis zum Rest der Welt. Denn langfristig, sofern nicht doch noch dieses Szenario eintritt, dass die sich einigen, Amerika und China, was ja immer als Möglichkeit nur im Hinterkopf ist, aber auch nicht mehr als eine theoretische Möglichkeit. Normalerweise, wenn wir von einer normalen Analyse ausgehen, dann ist China der große Hauptgegner der USA und zwar für den Rest des Jahrhunderts. Und im Verhältnis zu China haben sie sich damit dramatisch geschwächt. Sie haben ihre eigenen Verbündeten geschwächt und sie haben eine neutrale Großmacht ins Lager Chinas getrieben. Also den Strategen, der dem amerikanischen Präsidenten diese Politik empfohlen hat, den müsste man auf der Stelle feuern. Ich will nicht ausschließen, dass diese Dummheit wirklich so virulent ist in der Führungsspitze der USA. Wir erleben ja die erstaunlichsten Dinge in dieser Hinsicht, mit wie viel Dummheit die Welt regiert wird. Aber ohne Insiderkenntnisse können wir es nicht wissen. Wir stecken nicht drin im Kopf der Schlange. Wir können immer nur analysieren, was wir an Informationen bekommen. Und ja, ich gebe zu, es ist jetzt nicht völlig absurd, aber es wäre, wenn es wirklich das Kalkül gewesen sein sollte, eine unglaubliche Milchmädchenrechnung.
Ich gebe dir recht, aber lass mich mein Argument doch präzisieren. Also ich glaube, dass die Entscheidung zum Krieg auch aus amerikanischer Sicht strategisch nicht klug war, denn man hätte Russland viel besser auch einbinden können gegen China. Russland ist für Amerika wesentlich weniger gefährlich als China. Was im Nahen Osten, in Syrien passiert, kann Amerika, insbesondere seitdem sie Fracking haben, auch nicht wurscht, aber nicht mehr so wichtig sein. Ich glaube, dass hier auch ein Krieg vor allem durch Privatinteressen getrieben wurde. Man kennt Bidens Barisma-Involvierungen, man kennt aber auch die Israel-Lobby in Amerika und dass eben Syrien fallen muss und Assad fallen muss und der aber nicht fallen kann, wenn man nicht Russland aus Syrien vertreibt, ist auch ein großes Problem, weil Syrien ist ein Standbein des Irans. Man sieht dieses große Spiel Iran gegen Saudi-Arabien und Israel, die natürlich auch Iran weghaben wollen. Also ich glaube, dass hier Partikularinteressen sicher dazu beigetragen haben. Unter Trump wäre das wahrscheinlich nicht geschehen. Aber wenn es jetzt schon so weit gekommen ist, dann glaube ich, ist es für die Amerikaner sinnvoller, diesen Konflikt einzufrieren, wie ich es vorher skizziert habe, und ihn nicht eskalieren zu lassen. Das ist mein Argument.
Okay, nur wenn sie ihn tatsächlich einfrieren zu den Bedingungen, dann müssen sie den Russen was bieten. Also wenn die Bedingungen dann die sind, dass die Russen im Grunde ihre Kriegsziele erreicht haben, nämlich die Neutralisierung der Ukraine oder wahrscheinlich dann noch mit Installierung eines russlandfreundlichen oder zumindest neutralen Regimes und dass sie die Krim behalten und die Donbass-Republiken behalten, dann ist der Prestigeverlust des Westens als der USA als Großmacht so empfindlich, dass ich es auch im Verhältnis zum Rest der Welt, der dem Ganzen ja sehr, sehr kritisch gegenübersteht, dass es für sie zu Problemen führen kann. Ich will jetzt nicht ausschließen, dass tatsächlich das Kalkül an, wie gesagt, dass das Kalkül tatsächlich so ist, wie du es skizziert hast, aber es wäre dann eine Rechnung mit sehr vielen Unbekannten.
Da gebe ich dir völlig recht, aber das hat ja auch selber, Zitat Arestowitsch, gesagt, das wird ein gigantischer
Ja.
Schock werden, eine psychologische Erschütterung, wenn man dann sich eingestehen muss, dass man dieses Ziel nicht erreichen kann. Aber ich glaube, dass das auf jeden Fall denkbar ist, und was du sagst, ist richtig. Es kann durchaus sein, dass diese RAND Corporation vielleicht auch nur eine Finte, ja, oder nur eine bestimmte Meinung darstellt. Und wenn man sich auch anschaut, also der militärisch-industrielle Komplex, genau wie bei Corona, ja, die kapitalistischen Mechanismen, die jetzt eingetreten sind, ja, an Leuten, die vielleicht jetzt schon Förderverträge für Javelin-Produktion für 3 Jahre gemacht haben, ja, und jetzt sich ärgern würden, wenn das nicht mehr gebraucht wird, die haben ja auch eine Lobby im Kongress, das darf man nicht unterschätzen, und die schrecken auch von nichts zurück. Das stimmt. Interessant ist natürlich auch, wie jetzt Deutschland darauf reagiert und wie in Deutschland sich jetzt zum ersten Mal etwas regt. Für mich ist dieses Manifest von Wagenknecht und Alice Schwarzer gestartet für den Frieden, also klar, ein Manifest im Endeffekt gegen die deutsche Kriegsbeteiligung. Ein ähnlicher Moment wie damals, was du dich erinnern kannst, bei Corona, diese Schauspieler diese Videoserie veröffentlicht haben. Das war der erste Riss in der Matrix, die erste Interferenz, wo dann Prominente, die haben sich eh nachher zurückgerudert, sich entschuldigt, haben Probleme bekommen, wo Prominente so Videos hochgeladen haben. Ich weiß nicht mehr genau, was das hieß. Ich glaube, wir machen da nicht mit oder so, ja.
Das hieß alles aufmachen oder alles zumachen oder so
Alles
ähnlich.
zusperren,
Ich
das war
weiß
ironisch gebrochen, das war ironisch gemacht, ja. Das war
Ja,
eh sehr gut.
ironisch, genau.
Das war für mich so der erste Punkt, wo es wirklich zu kriseln begonnen hat. Und ähnlich kommt mir das jetzt auch vor. Vielleicht kannst du als Politikwissenschaftler kurz skizzieren, wie du das einordnest, diese große Friedenspetition.
Ich würde es jetzt erstmal innenpolitisch, was das allgemeinpolitische Kräfteverhältnis angeht, einordnen. Denn auf die Außenpolitik wird die deutsche Friedensbewegung, egal welcher Ausrichtung, nicht so sehr viel Einfluss haben. Aber was wir hier möglicherweise sehen, ist die Formierung einer Opposition von links, die es bisher noch nicht gegeben hat. Wir hatten ja von Sarah Wagenknecht schon vor ein paar Jahren dieses Manifest auf, wie hieß das nochmal, Aufbruch oder
Aufstehen, glaube ich. So.
Aufstehen, genau, Entschuldigung. Ja, Aufstehen. Was dann im Sande verlaufen ist, aufgrund mangelnden Profils. Im Grunde war es so eine Einladung, ja, macht alle mal mit und dann schauen wir mal, was passiert. Und das ist ja nichts Motivierendes. Jetzt ist also ein Mobilisierungsthema da, das auch so im Grunde ein klassisches linkes Anliegen ist. Dieses ganze Friedensthema, der Antimilitarismus ist ja eine ganz alte Tradition. Also das, was wir bei der etablierten Linken, insbesondere bei den Grünen sehen, aber eben auch bei der SPD, hat ja überhaupt nichts mehr mit den Traditionen der Arbeiterbewegung zu tun. Also die heutige SPD, die ja schon versucht hat, Gerhard Schröder auszuschließen, die würde wahrscheinlich auch noch Willy Brandt am liebsten posthum ausschließen. Aber gut, der ist tot, der kann jetzt nicht mehr widersprechen, für was ganz anderes vereinnahmt zu werden, als er gemacht hat. Aber ein solcher Verstoß gegen die ganzen Traditionen der sozialistischen Bewegung, dass man sich schon eigentlich wundern musste, dass sie so lange so damit durchgekommen sind. Und was wir jetzt möglicherweise sehen, ist, dass die alte Linke sich zumindest an einem Thema aus der babylonischen Gefangenschaft der neuen Linken löst. Und das ist eine sehr interessante Entwicklung, natürlich auch für die rechte Opposition. Denn wenn zwei Flügel der Opposition in vielen Dingen doch gleiche Ansichten haben, nicht in den philosophischen Grundlagen, aber doch in der praktischen Politik, in dem, was man erreichen will, dann kann dieses Spiel der Ausgrenzung der Rechten nicht mehr gespielt werden. Es ist absurd, einen Oscar Lafontaine als rechts zu bezeichnen. Das ist ja so hanebüchen. Das kann man gar nicht. Und dasselbe gilt für Sarah Wagenknecht. Also dann wären tatsächlich, wenn sich das konkretisiert und verfestigt, von daher von der politischen Konstellation her die Voraussetzungen dafür gegeben, dass man das etablierte Machtkartell von links und rechts in die Zange nehmen kann. Das Blöde ist, die schlechte Nachricht, die Linken, auch die linken Oppositionellen, wissen das noch nicht.
Das ist eine interessante Betrachtung, weil dann gäbe es tatsächlich, wie du richtig sagst, eine Art Möglichkeit der Zusammenarbeit. Ganz überraschend, weil die meisten AfDler und vor allem AfD-Funktionäre sagen, ja, der natürliche Partner wäre die CDU. Tatsächlich aber ergeben Umfragen regelmäßig, dass es eine Wagenknecht-Partei zum Beispiel 19% bundesweit erreichen könnte, im Osten sogar, ich glaube, 27%, dass viele sogar so eine Art Wagenknecht-Weidel-Allianz sich wünschen würden. Ein gemeinsamer Bekannter von uns, Jürgen Elsässer, der würde ja davon schwärmen und da sagt immer, das wäre
so sein. Ich auch, also ich bin da voll auf derselben Linie. Ich finde es gut, wenn das zustande kommen würde.
Ich sehe es auch sehr interessant. Ich sehe es auch sehr, sehr interessant und jetzt sieht man als Lackmustest, wie verhaltet sich dieses Manifest, nämlich das Manifest für den Frieden. Wir brauchen uns auf die Inhalte nicht eingehen. Im Wesentlichen ist es eine Kritik an der deutschen Kriegs- und Waffenlieferungspolitik, also anti-grün. Wie dieses Manifest jetzt reagiert und die Initiatoren auf die Nazi-Keule, die geschwungen wird gegen jede oppositionelle Bewegung. Man will jede oppositionelle Bewegung ins rechte Eck drängen. Dort kann man sie vakuumverpackt am Rand der Gesellschaft dann mit der maximalen Mobilisierungsmasse von ein paar Prozent rechts liegen lassen. Zuerst gab es Distanzierungen, also AfD-Funktionäre sollen nicht kommen. Jetzt aber, und ich habe mir das angeschaut, ein hochinteressantes Video von Oskar Lafontaine, ich spiele es jetzt nicht ein, das kann sich jeder selber anschauen, wo er sagt, nein, alle, die ehrlich am Frieden sind, interessiert sind, sind willkommen. Jeder kann kommen, explizit auch AfDler können kommen. Sie dürfen halt nur keine Reichsbürger- oder Reichskriegsfahnen tragen und halt keine eigene Werbung machen. Das ist aber völlig normal. Bei unseren Demos zum Beispiel darf man auch keine eigenen Fahnen und Schilder mitbringen, ganz einfach, weil wir einfach die Kontrolle behalten wollen über unsere Aussage. Das ist doch schon interessant, dass jetzt hier ein Kriss entsteht, wie man auf Wienerisch sagt.
Ja, das ist hochinteressant und es ist aber bezeichnend, dass es so lange darum geeiert wurde, weil Sarah Wagenknecht, der zumindest so wie sie vom Spiegel zitiert worden ist, erstmal ganz entsetzt war, dass Tino Chrupalla als AfD-Vorsitzender den Aufruf auch unterschrieben hat und gesagt, nein, also mit denen haben wir natürlich gar nichts zu tun und so. Also das Blöde an dieser linken Opposition ist, dass sie nach wie vor in Vorurteilen gegen die Rechte befangen ist. Also ich würde einer Frau Wagenknecht nicht zutrauen, wissentlich etwas Dummes zu schreiben, aber sie schreibt in ihrem Buch die Selbstgerechten wortwörtlich, rechts im originären Sinne ist die Befürwortung von Krieg, Sozialabbau und extremer sozialer Ungleichheit. Wo ich mich dann frage, worauf bezieht sich diese Frau? Das ist ja nicht nur falsch, das ist ja so falsch, dass nicht mal das Gegenteil war. Es steht in überhaupt keinem sinnvollen Bezug zur Wirklichkeit. Entspricht aber, ist einfach, die Rechte ist da sozusagen die Projektionsfläche, die sozusagen als Negativfolie zum Selbstverständnis der Linken. Also alles, wenn die Linke für Gleichheit ist, dann ist die Rechte automatisch für extreme Ungleichheit, was natürlich Unsinn ist. Natürlich beten wir die Gleichheit nicht als einen Götzen an, wie die Linken das tun, sondern aber das heißt ja nicht, dass wir deswegen extreme Ungleichheit befürworten. Das ist für uns einfach nicht das Thema, das es für die Linken ist. Aber da findet eine, soweit ich das erkennen kann, bei der linken Opposition nicht wirklich eine Auseinandersetzung mit den Positionen der Rechten statt. Sonst würden sie nämlich feststellen, dass die Unterschiede zwar grundsätzlich sehr tief sind, einfach von der ganzen Welt- und Geschichtsauffassung her, vom Menschenbild her, natürlich sind das tiefgreifende Unterschiede. Aber in der jetzigen Situation, wo wir von einer Koalition aus Verrätern, Versagern, Verbrechern und Verrückten regiert werden, spielt das ja überhaupt keine Rolle. Also jeder, der noch ein bisschen gesunden Menschenverstand hat, sieht, dass diese Leute nicht weiter regieren dürfen. Und auf dieser Basis könnte man sich eigentlich auch einigen. Und wenn man schon eine Opposition gegen diese monopolistische Vermachtung der politischen Klasse bilden will, dann muss diese Opposition natürlich in sich pluralistisch sein. Wenn dann in der Opposition wieder alle nur dasselbe sagen, ja, dann hat man, und dann die vielleicht anderen von der Macht verdrängt und dann wieder alle dasselbe sagen, hat man ja nicht viel gekonnt. Pluralismus heißt natürlich, dass eine Oppositionsbewegung in sich die Breite des politischen Spektrums abbilden muss. Und wenn die Linken das einfach mal akzeptieren können, also die linke Opposition jetzt, diese Wagenknechte, Nachdenkseiten, so dieser Flügel, wenn die das einfach mal akzeptieren könnten, dann denke ich, hätte Frau Wagenknecht den Interviewern von Spiegel ganz locker sagen können, Herr Gott, ich habe doch, warum soll ich jetzt Herrn Chrupalla daran hindern, was Richtiges zu tun? Das wäre ja verrückt. Dann tut er halt was Richtiges und deswegen muss ich trotzdem nicht mit ihm sozialistische Bruderküsse tauschen. Und auf der Basis kommt man gar nicht erst in diese Verlegenheit, sich da irgendwie gegenüber diesen paranoiden Hexenjägern des Establishments rechtfertigen zu müssen. Ich weiß nicht, wie lange es noch dauert, bis diese Erkenntnis dann irgendwann auch mal auf der linken Seite der Opposition ankommt. Ich hoffe, dass es jetzt nicht mehr allzu lange dauert und dass möglicherweise der Druck der Ereignisse und insbesondere dieses Krieges den Erkenntnisprozess beschleunigt.
Das glaube ich auch, das hoffe ich auch. Ich hoffe, dass die Linken allen voran Wagenknecht von einem Anselm Lenz lernen, der zum Beispiel kein Problem hat, auch kontrovers mit Rechten zu reden, dabei aber niemals seine linke Integrität aufgibt, sondern klar seinen Standpunkt vertritt. Und ich glaube, dass hier tatsächlich eine ganz interessante Entwicklung stattfindet. Man hat ja auf der Linken das Problem, dass rechts kein politischer Begriff ist, sondern ein moralisch-religiöser Begriff ist, der eigentlich nur emotional aufgeladen ist und der darauf baut, dass die gesamte jetzt schon seit Generationen bundesrepublikanische Geisteselite emotional, ideologisch konditioniert ist, bei bestimmten Begriffen ein echtes Bauchweh zu empfinden. Das ist ja perfekt beschrieben, auch in dem Buch, warum ich kein Linker mehr bin, wie man hier sich selber konditioniert und wie man dann eigentlich auch durch diese Konditionierung dann fast schon auf Knopfdruck zu bestimmten Verhalten gebracht werden kann. Das erleben wir jetzt gerade bei diesem Manifest. Einer der Erstunterzeichner, ein Politikwissenschaftler, Warwick, hat bereits wegen rechter Vereinnahmung seine Unterschrift zurückgezogen. Man wird jetzt sehen, ob sie wie die Kegel fallen werden. Frau Kessmann, Reinhard May, Thalbach, beim Wart mache ich mir keine Sorgen. Aber das ist eine Spaltung der Linken. Also das muss man auch klar sagen, hier spaltet sich die Linke erneut. An Corona gab es schon erste Spaltungstendenzen, jetzt noch klarer und deutlich an dem Kernthema, nicht zum ersten Mal. Denken wir zurück an den Irakkrieg, denken wir zurück an den NATO-Krieg gegen Serbien. Das hat uns erst überhaupt Jürgen Elsässer als Oppositionellen quasi ins dissidente Lager gebracht. Ich glaube, was wir jetzt erleben werden, politisch ist vor allem eine klare Spaltungslinie. Die Linke wird sich spalten in einen vernünftigen Teil, mit dem wir reden können, der wirklich eine Wende möchte, der vor allem auf Souveränität setzt, der Nord Stream aufklären möchte, der nicht gegen deutsche Interessen arbeiten möchte, der Interesse der Arbeitnehmer schützen möchte, der vielleicht weniger stark das Bevölkerungsthema und das Identitätsthema anspricht, aber der bereit ist, mit einer rechten, populistischen Rechten zusammenzuarbeiten, die genau das Thema anspricht. Und ich glaube, dass da gerade auch zum Beispiel Migrationsthema, wenn man sich anschaut, Leute wie Hannes Hofbauer, sehr viele ungehobene Schätze der linken Theoriebildung ebenfalls migrationskritisch verstanden werden können. Ich fände das hochspannend, denn ich persönlich ärgere mich auch darüber, dass es lange Zeit einfach die einzige Machtoption für die FPÖ und für die AfD ist, mit der CDU zu koalieren, mit diesen, sorry, feigen bürgerlichen Leuten, die vielleicht vom Habitus den meisten Rechten ähnlicher sind, weil sie sich ähnlich kleiden, ähnliche Bücher lesen, einen ähnlichen klassischen Musikgeschmack haben, etc. pp. Aber weltanschaulich ideologisch gar keine Ideologie meistens haben, sondern einfach nur Bourgeois sind, um es mal böse zu sagen. Und wenn da eine Machtoption entzündet, sorry, ich rede schon so lange, dann würde ich das
Kein
begrüßen.
Problem.
Jetzt gebe ich das Wort an den Gast. Ja, pardon.
Nein, um Gottes Willen, ich höre dir auch gerne zu, aber ich bin halt dann auch so, dass ich dann einsteigen will. Nein, was wir jetzt sehen, ist auch einfach eine Klärung der Fronten, sowohl auf der linken als auch auf der rechten. Wir haben ja dieses konservative Spektrum, das traditionell ja immer auf dem Standpunkt Kirche, Vaterland, Familie. Das waren so die klassischen Säulen. Das ist ein in der Wolle gefärbter Konservative, der vertritt das. Warum? Nicht warum, sondern was hat es ihm erleichtert? Ja, die Tatsache, dass die Obrigkeit eben auch zu Patriotismus, Frömmigkeit und Familiensinn aufgerufen hat. Und in dem Moment, wo sie das nicht mehr tun, das tut sie ja seit einigen Jahrzehnten nicht mehr, da wird ja das Gegenteil von all dem propagiert, sowohl aus der Politik selber heraus als auch aus den politiknahen Funktionssystemen. Trennt sich jetzt die Spreu vom Weizen. Wir haben auf der einen Seite eben einen CSU-Ministerpräsident mit schwuler Corona-Maske in Regenbogenfarben. Und auf der anderen Seite haben wir dann so Leute wie unsere Konservativen aus der rechten Opposition, Junge Freiheit, den bürgerlichen AfD-Flügel und so weiter, die ihren Überzeugungen treu geblieben sind und völlig fassungslos im Grunde nicht verstehen, was sich da vor ihren Augen abspielt, wieso ihre, wie sie finden, natürlichen Partner von der Union jetzt den Grünen hinterherlaufen. Und dieselbe Fassungslosigkeit haben eben jetzt auch die Linken zu ertragen, also die oppositionellen Linken, die also feststellen, die Grünen sind eine Kriegstreiberpartei, die SPD wird zur Kriegstreiberpartei, große Teile der Linkspartei machen da mit und sich nun fragen, was ist da eigentlich los? Und da diese Beschäftigung mit diesen Enttäuschungen, rechts als auch links, wird auf beiden Seiten der Opposition auch zu einer theoretischen Klärung führen müssen, wie sie sich dazu stellen wollen. Ich meine, gut, also auch unsere Konservativen sind da ein bisschen langsam. Viele sehen heute noch in der CDU den einzig denkbaren Partner, obwohl ja nun wirklich gerade das Beispiel Österreich, wo das ja durchexerziert worden ist in ÖVP und FPÖ, gezeigt hat, dass das aus der Sicht der, der jeweils des Mainstream-Konservatismus, also der CDU bzw. der ÖVP, nur ein Mittel ist, im Grunde die Rechte auflaufen zu lassen und vorzuführen. Und das würde auch in Zukunft nicht anders laufen. Nur in Deutschland findet nicht einmal ein Auflaufen statt, sondern die CDU macht die Ausgrenzungspolitik der Linken mit. Ist eigentlich nur noch eine Fraktion innerhalb eines einheitlichen monopolistischen Meinungskartells. Und deswegen wird es hier noch nicht einmal die Versuchung geben, da eine schwarz-blaue Koalition zu bilden, auch noch nicht mal die Überlegung, weil die CDU dem von vornherein einen Riegel vorschiebt. Insofern habe ich die Tagträumereien der Berliner Spitzenkandidatin der AfD, da könnte es irgendwann mal eine Regierungsbeteiligung mit der CDU geben, von Anfang an für absurd gehalten. Das wird vielleicht irgendwann mal möglich sein, wenn die AfD soweit ist, dass sie die CDU als Juniorpartner in eine Koalition nehmen kann und ihr die Bedingungen diktieren kann. Ja, dann kann man das machen. Aber ich denke, es wird noch viel, das wird gar nicht erst so weit kommen, dass diese solche Bedingungen eintreten, weil die Entwicklung so dramatisch und wahrscheinlich desaströs sein wird, dass solche Überlegungen sich dann irgendwann noch erledigt haben.
Da stimme ich dazu. Auf Bundesebene auf jeden Fall. Im Osten könnte es vielleicht in die Richtung gehen. Und ich glaube, die CDU wird dann nur, die muss quasi einer theoretischen Koalition mit der AfD entgegenleiden, sodass dann der kollektive Egoismus der Einzelfunktionäre den Geldbeutel und ihren Lebensstandard nur mehr retten kann, wenn sie mit der AfD zusammengehen. Dann werden sie ihre Fähnchen auch in diesem Wind drehen. Aber das geht nur, wenn man eindeutig stärkste Kraft ist und die Bedingungen diktieren kann. Das ist die Lektion von Ibiza. Und das sehe ich ganz genauso. Eine populistische Partei, die eine echte Wende verspricht, kann nur dann in eine Regierung gehen, wenn sie die Wende auch umsetzen kann. Wenn sie eine Regierung die Wende nicht umsetzen kann, verliert sie, wie man Salvini gesehen hat, genau diese Fortune, diesen Nimbus und sackt ihn zu Recht ins Nichts ab. Das ist die größte Gefahr für die AfD, meiner Meinung nach, auch gerade im Osten. Aber, und das ist auch ein nächster Punkt, den ich anbringen möchte, da sehe ich Gott sei Dank in der AfD eigentlich das Ganze relativ positiv. Denn wenn wir uns anschauen, wie sich das rechte Lager verhalten hat im Zuge des Ukraine-Krieges, da muss ich schon sagen, bin ich eigentlich von der deutschsprachigen Rechten, also wo sie vorhanden ist, nämlich der FPÖ und der AfD, relativ positiv beeindruckt. Denn ich finde, dass doch im Wesentlichen weitgehend eine sehr stabile Linie durchgehalten wurde, auch getragen von großartigen Einzelnen, die man jetzt nicht namentlich erwähnen braucht, und dass in AfD wahrscheinlich, sage ich mal, wirklich eine pro-deutsche, souveräne, Amerika-kritische, antiglobalistische Grundhaltung die stärkste ist, mit auch durchaus einem Flügel, der sehr explizit pro-russisch ist. Da kann man sich dann überlegen, wie sinnvoll das in einer Partei ist, aber den gibt es halt auch. Aber dass es in der AfD jetzt etwas gäbe, wie bei den Grünen, ja, die jetzt da im finnischen Bunker Hüpfspielchen spielen und Leopardenpanzer in die Front schicken möchte, das gibt es im rechten Lager nicht, außer verschwindet geringen altrechten Strukturen, der dritte Weg zum Beispiel, der jubelt jetzt, dass die Leoparden hingeschickt werden, aber das rechte Lager als solches, das neurechte, rechtspopulistische Lager, hat nicht diese Spaltungstendenz, wie wir im linken Lager jetzt sehen. Das ist mein Punkt und deshalb glaube ich, dass man hier durchaus auch sehr zufrieden auf das rechte Lager blicken kann im Jahr 2022.
Ja, da kann ich dir nur zustimmen.
Weil ich habe mit Jürgen einmal darüber gesprochen und er hat auch die Gefahr gesehen, dass sich spaltet, vor allem weil halt von Junge Freiheit und so ein bisschen das in diese Richtung ging. Aber das habe ich Gott sei Dank auch, hat sich dann meine Hoffnung eingestellt, dass es nicht passiert. Und ich bin ja ein Leninist, ja, also ich glaube, dass dann in einem Bündnis natürlich einer neuen Koalition und Allianz, die entsteht, logischerweise auch die Patrioten als die einheitlichere Kraft hier sich auch wahrscheinlich stärker mit ihrer Forderung nach Migrationsbeschränkung durchsetzen können. Das ist für mich nämlich das Entscheidende, denn der Bevölkerungsaustausch ist wirklich auch über Corona, über Ukraine-Krieg, Geopolitik, Frieden, Krieg, das sind alles wichtige Fragen. Klar, ich will keinen Atomkrieg, logischerweise, ich will auch keine Biodiktatur, aber für mich ist der Bevölkerungsaustausch trotzdem politisch gesehen die entscheidende Frage, die wir lösen müssen, über allem.
Und der springende Punkt ist ja der, im Grunde ist das der oppositionellen Linken auch klar. Die werden jetzt nicht dieses Thema in den Mittelpunkt stellen, aber auch da, wenn man gerade bei Wagenknecht nachliest, ist die sich klar, man kann eine solche Migrationspolitik, wie sie die letzten 20 Jahre betrieben worden ist, zumindest nicht fortsetzen. Und sie rückgängig zu machen, sollte zumindest in den Punkten möglich sein, wo wir es wirklich mit Kriminellen, mit Islamisten und ähnlichen Leuten zu tun hatten. Da sollte man sogar den Konsens einer oppositionellen Linken erzielen können. Da bin ich jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht so pessimistisch. Und dann stellt sich, wenn es jetzt wirklich so weit kommt, dass sich die alternative Linke, die ja eigentlich die alte Linke ist, aus dieser Gefangenschaft löst und sich als eigenständige Kraft konstituiert, dann ist eine Machtperspektive für die rechte plus linke Opposition durchaus vorhanden. Also die AfD ist schon für 20, 25% gut und eine solche, in Anführungszeichen, Wagenknecht-Partei wäre es auch, wenn dann relativ viel an irgendwelche, an Kleinstparteien geht oder so, dann wäre sogar eine absolute Mehrheit für ein solches Bündnis, selbst im parlamentarischen Rahmen, möglich. Es wäre dann zumindest nicht mehr so, dass die CDU in der Position wäre, der AfD irgendwelche Regierungsbedingungen zu diktieren oder zu entscheiden, ja, die können gar nicht, die dürfen gar nicht mitregieren und sie dadurch draußen zu halten, weil dann eine weitere Option bestehen würde. Wie gesagt, das Ganze hängt, aber das alles liegt in der Logik der Entwicklung. Das Problem ist einfach bis jetzt, dass die Linke, die oppositionelle Linke, relativ langsam schaltet und sich schwer tut, sich von ihren eigenen Vorurteilen zu lösen, aber eben auch immer noch auf Vorurteile im gesamten linken Spektrum Rücksicht nimmt oder Rücksicht nehmen zu müssen glaubt. Und deswegen manche Distanzierung schriller ausfällt, als sie der Sache nach gerechtfertigt wäre, beziehungsweise dann vollkommen überflüssig eigentlich ist, nur um dann nicht in die viel zitierte rechte Ecke gestellt werden zu können.
Der Cordon Sanitaire wäre dann gebrochen, das gesamte Koordinatensystem würde sich ändern und ich bin überhaupt der Ansicht, dass die sogenannte Mitte, in die sich Warwick jetzt zurückflüchtet, gemeinsam mit dem Wohlstandsfirnis erodieren wird die nächsten Jahre, dass am Ende nur mehr Geröll übrig bleibt und aus denen dann neue Allianzen gebildet werden können. Der entscheidende Punkt aber hier ist, und das sehen wir auch wieder, dass es letztlich eine identitätspolitische Frage ist, denn das, was verhindert, dass zum Beispiel CDU und AfD ihre bürgerliche Mehrheit und FDP unter Anführungszeichen wahrnehmen können oder dass die Linke und die AfD zumindest partiell zusammenarbeiten können, wo sie als antiglobalistische Rechte und Linke agieren, ist der Schuldkult, die Nazikeule, die emotionale, aufgeladene, ja zivilreligiöse Unantastbarkeit der Partei. Und ich glaube, das ist der entscheidende Schlüssel auch zur Rettung einer deutschen Staatlichkeit, Kultur und Identität, genau die Überwindung dieses psychischen Problems eigentlich sein muss. Denn nur wenn diese Verzerrung, die dazu führt, dass unsere Demokratie, unsere Debatte, unser Parlamentarismus nicht normal funktionieren, nur wenn die beseitigt ist, können auch die normalen Selbstheilungskräfte in Gang gehen, die wir in Berlin zum Beispiel wieder mal nicht gesehen haben. Denn was ist geschehen? Als Protestwahl, ich blende jetzt die Wahlergebnisse ein, um es den Linken, dem Rot-Grünen Berlin mal so richtig zu zeigen, hat der deutsche Bürger auf den Putz gehauen und hat,
Die CDU-Welt.
er zieht dann vor seinem eigenen Mut der CDU 10,23% der Stimmen gegeben. Was soll man dazu sagen?
Ja, es muss wahrscheinlich alles noch viel schlimmer kommen, bis man feststellt, dass die CDU eben keine Alternative, sondern ein Teil des Problems ist.
Und die AfD übrigens mit plus 1,9% hat eigentlich sogar in absoluten Zahlen Stimmen verloren. Nur die gesunkene Wahlbeteiligung hat überhaupt noch einen Pluspunkt und damit ja die 10%, die symbolischen 10%-Hürde übersteigen geholfen. Und hier sieht man aber auch wieder das Problem: Die Leute stimmen irrational ab. Ja, rational ist natürlich die AfD die einzige Partei, die eine Alternative zum Rot-Grün in Berlin darstellt. Aber die Leute trauen sich dann halt doch nicht, die AfD zu wählen. Hier gibt es aber auch eine interessante, wichtige Frage, die wir vielleicht noch kurz erörtern können. Tatsächlich habe ich ja bei meinem Auftritt auf dem IFS-Seminar kürzlich über die ethnische Wahl gesprochen. Also über die importierten Enklaven, die tribalistisch, unideologisch, kandidatenzentriert und lokal abstimmen und immer in der Regel linke Parteien, aber später auch mal konservative wählen, also Parteien, die für mehr Migration, mehr Steuergeld etc. sind, niemals aber eine populistische Partei, rechtspopulistische wie AfD, FPÖ, Rassemblement, Lega etc. Und tatsächlich, durch das Wegziehen patriotischer Rechter, weil alle Leute, alle Rechten, die in Berlin leben, die ich kenne, schimpfen über Berlin und sagen immer, sie leben noch in diesem Drecksloch, also die wenigsten, die ich kenne, leben gerne dort. Das Wegziehen der rechten Wähler und das Nachziehen durch Ersetzungsmigration, Ersetzungsgeburten von tendenziellen Anti-AfD-Wählerschichten macht ja das Ganze für zum Rennen gegen die Zeit. Gibt es überhaupt eine Chance?
Ja, also in solchen Hochburgen wie Berlin, also linken und Ausländerhochburgen wie Berlin, wahrscheinlich eher nicht. Also das, auf der kommunalen Ebene werden wir nicht erleben, dass es eine rechte Regierung gibt. Es sei denn, als Ergebnis in der Konstellation, die wir vorhin besprochen haben, mit einer bis jetzt noch hypothetischen linksoppositionellen Partei, da wäre es denkbar, einfach auch Grund schon der hier in Berlin des starken Ostens, dass sowas eine Mehrheit bekommen könnte. Das könnte ich mir vorstellen. Man muss auch dazu sagen, noch haben die Migranten nicht die Mehrheit. Wenn wir uns aber jetzt auf den Bund beziehen, ja gut, die AfD-Wähler, die aus Berlin rausziehen, ziehen ja nicht nach Timbuktu, sondern nach Brandenburg. Also wird dort das rechte Wählerpotenzial eher gestärkt, sodass wir am Ende durch die bloße Binnenmigration jetzt nicht zu größeren Problemen kommen werden, nur eben auf lokaler Ebene, die uns aber auf nationaler Ebene nicht so groß zu interessieren brauchen. Auf nationaler Ebene läuft die Zeit zwar auch gegen uns, aber nicht ganz so schnell. Und da könnte man mal angenommen, wir hätten dann jetzt in drei bis fünf Jahren eine wirkliche politische Wende in Deutschland, was ich mir vorstellen kann, dann wäre es eine Sache, A, die Migration zu stoppen, B, soweit man die Macht dazu hat, einen Remigrationsprozess in Gang zu setzen. Erstmal natürlich von den allerskandalösesten Figuren, die auszuweisen. Ich sehe nicht ein, warum wir uns hier Clankriminalität bieten lassen sollen, statt diese Leute, wenn wir also feststellen, die können sich nicht sagen, ja, die sind ja, da werden dann 14-Jährige zu Straftaten geschickt und solche Sachen. Nein, da muss man dann auch mal konsequent sagen, dann, wenn die Eltern nicht in der Lage sind, ihre Sprösslinge zu rechtschaffenden Bürgern zu erziehen, dann muss eben notfalls auch mal ein ganzer Clan ausgewiesen werden. Wie will man denn sonst solcher Probleme Herr werden? Das ist ja gar nicht möglich. Und dann werden sich vieles sicherlich einfacher darstellen, zumal wir werden nicht alle nach Hause schicken können. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber gerade bei Moslems ist es so, wenn wirklich Regeln gesetzt und durchgesetzt werden, dann kann es durchaus sein, dass ein erheblicher Teil auch der muslimischen Bevölkerung viel weniger Probleme bereitet, einfach auch bereit ist, sich einem solchen Regelwerk zu unterwerfen, weil die ja relativ autoritär denken. Wenn man da also mit Autorität auftritt und das auch durchsetzt, dann hat man gute Chancen, dass man die dann auch zu einem besser sozialverträglichen Verhalten führen kann. Also das sind alles Dinge, die man sich vorstellen kann. Und das Zweite ist natürlich, die eigene Familienpolitik zu ändern. Also dieser ganze kulturelle Krieg gegen Familie und gegen das Christentum ist ein Krieg dagegen, dass das deutsche Volk in die Zukunft existieren soll. Und der muss gestoppt werden. Und dann natürlich müssen Institutionen, die sowas propagieren, vom öffentlichen Geldhahn abgeklemmt werden und muss grundsätzlich überlegt werden, wie man die Kreise dieser Leute einfach beschneidet. Ich bin ziemlich sicher, dass diese Hysterie über die polnische Regierung und die ungarische Regierung sich genau daraus speist, dass dieses Machtkartell sieht, man kann ihm an den Kragen gehen. Nicht, und zwar nicht mit undemokratischen Mitteln, sondern mit durchaus demokratischen und verfassungsgemäßen Mitteln.
Völlig richtig. Das ist ja die größte Gefahr für sie, dass die Leute aufwachen und merken, na, Ungarn, Japan, Israel, Polen, Länder mit einer anderen Identitäts- und Bevölkerungspolitik sind keine faschistischen Mordor, sondern ganz normale Länder, und dass der Deutsche eine Sehnsucht bekommen könnte. Und das ist perfekt beschrieben, ganz genau ein Maßnahmenpaket. Ich möchte dazu auch noch dein Buch Systemfrage vom Scheitern der Republik und dem Tag danach einblenden, wo eigentlich eh schon alles zusammengefasst ist. Also sollten es eine Wende geben, dann brauchen wir einfach nur das Buch aufschlagen. Natürlich gibt es Möglichkeiten dazu. Und ohne jetzt hier näher in die Details zu gehen, dieselben Leute, ja, die uns immer sagen, sie können den Klimawandel aufhalten und CO2-Ausstöße beenden und in Deutschland eine grüne Wende machen. Sie können Russland erobern, Moskau erobern, die Krim erobern durch Solarpanzer. sagen uns dann, es gebe keine Möglichkeit, die Grenzen zu schützen und der Bevölkerungswandel.
Schwangeren-kompatible Solarpanzer.
Ja, ich meine, und das sind Menschen, wir haben eine Aktion gemacht, eine Klebeaktion vor einem Asylheim in Österreich, da haben wir gesagt, stopp den Menschen gemacht, Bevölkerungswandel, die Aufstand für, gegen das Aussterben der Österreicher, ja, und die letzte Generation für die Remigration, auch ein bisschen jetzt Anspiel auf diese Klimakleber. Natürlich geht das, und in den Zeiten, in denen globale Mobilmachung besteht, Massenmigrationen da sind, kann es natürlich auch Massenrückführungen geben, die sollen in Würde gehen, 100% rechtsstaatlich, selbstverständlich nicht von heute auf morgen, sondern im langsamen, andauernden Prozess. Am entscheidenden ist, den Bevölkerungsaustausch zuerst einmal bewusst zu machen, zu problematisieren, seriös zu debattieren, dann zu bremsen, zu stoppen und umzukehren. Und dazu haben wir viele Chancen und auch Recht und Pflicht. Und deshalb bin ich immer auch, muss ich sagen, im Zuge der Krisen, der vielen Fehler und Dummheiten, die unsere regierenden Kreise begehen, immer zuversichtlicher, dass wir das vielleicht noch erleben können in unserer Lebzeit. Lieber Manfred, wir nähern uns auch dem Ende unseres Gesprächs. Es war hochspannend und hat mir große Freude gemacht. Gibt es noch einen wichtigen Punkt, den wir jetzt übersehen haben, den du noch erwähnen möchtest zu einem der Themenblöcke, die wir haben?
Aktuell nee, wir haben jetzt eigentlich alles, was wir uns vorgenommen haben, mal durchgesprochen, aber ich bin ganz sicher, dass sich in sehr kurzer Zeit wieder neue Themen ansammeln werden. Und ja, wenn du möchtest, und ich gehe davon aus, dann werden wir uns in ein paar Wochen wieder zusammensetzen hier.
Unbedingt. Also ich möchte zumindest den Wohnsack einhalten. Auch die Zuseher, denen diese Gespräche sehr gut gefallen, schreien geradezu danach. Ich rufe euch jetzt dazu auf, nicht schreiend, aber sehr eindringlich euch, falls noch nicht gemacht, die Bücher von Manfred Kleine-Hartlage, beide verlinkt darunter, also die jüngsten, die Systemfrage und die tödliche Torheit, euch zu holen. Er hat auch viele andere geschrieben, das Dschihad-System zum Beispiel, da gibt es vielleicht bald eine Ankündigung dazu. Und
fällt mir doch noch was ein, was ich sagen könnte. Und zwar, ich habe gestern die Systemfrage mal bei Amazon gesucht und da ist momentan nicht zu kriegen, weil die Bücher des Antaios Verlages über Amazon nur dann zu kriegen sind, wenn sie von Amazon-Händlern angeboten werden. Also wer es nicht findet oder andere Bücher von mir nicht findet, der sollte gleich beim Antaios Verlag auf dessen Webseite nachschauen. Es ist auch eine Unterstützung natürlich für die Arbeit des Verlages, denn wenn wir da nicht einen Monopolisten noch mit an den Tisch lassen müssen, dann bleibt einfach für die Arbeit von Antaios und von den Autoren und für die Rechte einfach mehr übrig. Deswegen direkt zum Verlag gehen. Und dort findet ihr also alle meine Sachbücher, einschließlich des Dschihad-Systems, auch wenn das im Resch-Verlag erschienen ist, ist trotzdem bei Antaios im Shop zu bekommen.
Dem kann ich mich nur auch als Antaios-Autor anschließen, unterstützt auch diese konservativen Verlage und allen voran den Antaios-Verlag, damit eben auch genau diese wichtige dissidente Theoriebildung entstehen kann. Ich bin gespannt, was sich in einigen Wochen ergeben wird. Die Zeit macht ja große Sprünge. Vielleicht können wir dann schon über die Wagenknecht-Weidel-Partei und die neue Regierung sprechen. Mal sehen. Hoffentlich also, nicht über...
Ja, ich würde sagen, zwei Parteien wären sogar noch besser. Eine linke und eine rechte. Dann ist das viel leichter. Wir kriegen, also dann ist es viel leichter, ja, mit dieser Pluralität auch zu arbeiten und sie auch bewusst zu bejahen und damit zu spielen und damit was durchzusetzen. Eine Partei fände ich gar nicht so gut, die wäre dann ständig mit ihren Flügelkämpfen beschäftigt.
Da spricht natürlich der Politikwissenschaftler, hat völlig recht, getrennt marschieren, vereint schlagen. Also ein Bündnis der Weidel- und Wagenknecht-Partei, das wäre hervorragend, würde mich sehr freuen, würde die Politik in der Bundesrepublik aufmischen. Genau das brauchen wir. Die Zeiten sind auf jeden Fall bewegt. Wie heißt es so schön, das alte Feld, es ändert sich die Zeit und neues Leben steigt aus den Ruinen. So sprach Schiller, und mit dieser poetischen letzten Schlussakkord will ich mich bedanken fürs Zusehen. Danke für eure Unterstützung. Bitte auch das Video zu verbreiten, denn es sollen auch die es sehen, die die Zielgruppe sind, die all das, was wir sagen, noch nicht wissen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.